Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über eine neue Tradition, die wir uns am Montagmorgen aufbauen wollen. Quasi ein Zielsetzungsmeeting für die Woche in der Bar Italia. Über Pascals Ernährung und warum ich vielleicht doch eine kleine Tradewife bin. Und tatsächlich, dann am Ende haben wir noch eine Frage an euch. Und im zweiten Teil haben wir Amorelie hier und wir sprechen über Zensur auf Social Media, über die Strategie von Amorelie und ganz kurz auch noch über Threads. Ich habe das Gefühl, die Plattform verfolgt uns aktuell hier im Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Pascal.
Hallo Paulina.
Ich habe heute ein Thema dabei.
Okay, ich bin
und zwar
gespannt.
Wollte ich berichten, dass wir uns eine ganz süße Tradition ausgedacht haben, die heute noch keine Tradition ist, aber die zu einer werden kann.
Okay.
Und zwar, ich habe im Background, Shoutout an Theresa, eine PA, die mich jetzt so 2-3 Stunden in der Woche unterstützt und einfach mir ein bisschen hilft, Terminkoordination etc. pp., weil man muss auch seine Schwächen kennen. Und Orga ist auf jeden Fall irgendwie eine meiner, vor allem wenn es richtig viel los ist und ich halt in irgendeinem Kreativtunnel bin. Und auch einfach, welche Aufgaben einem Energie geben und welche einem keine Energie geben. Und Kalenderorganisation gibt mir auf jeden Fall keine Energie. So, und dann ist dir aufgefallen, dass wir halt immer am Freitag so einen Blocker haben, Working on CNC. Und den nehmen wir ja aber auch immer irgendwie gar nicht so 100% wahr. Und dann haben wir so überlegt, ja, hat sie gefragt, ja, brauchst du noch ein anderes Meeting mit Pascal? Und dann dachte ich, hey.
Nein. Das
ich
reicht.
Ich habe keinen Bock, den Typen zu sehen, Alter.
Das reicht.
Nee, dann habe ich mir überlegt, hey, lass uns doch montagmorgens immer so einen kleinen Check-in machen.
Ja.
Und einfach gut in die Woche starten, allein. Was sind unsere Top-Prios? Was sind unsere Ziele? Was läuft gerade richtig gut? Weil ich glaube, in unserer Position wird man auch so ein bisschen zu einem Feuerlöscher. Also ich meine, ich liebe meinen Job und ich liebe auch kreativ zu arbeiten, aber ich habe auch gelernt, ich kann jetzt auch nicht immer überall kreativ bei allen Teams drin rumwurschteln, weil das macht auch wuschig. Und irgendwie ist es total schön, einen Montagmorgen mit einem positiven Meeting zu starten, wo man sich sagt, hey, du bist okay, ich bin okay, wir rocken das Schiff und das sind unsere Ziele und das steht jetzt bei mir die Woche an, das steht bei dir die Woche an. Und wir haben ja so ein ganz süßes Café entdeckt. Ich will das, glaube ich, gar nicht sagen, wo es genau ist.
Nee, auf keinen Fall.
Okay, weil ich, es ist hart, ne, weil wir Geld kriegen gerade.
Es kommen die ganzen Fans vorbei und dann müssen wir da Autogramme geben und
so. Unsere ganze Fan-Community von Social Vita, die 2000 Leute. Nein, aber also.
Es ist auf dem, ist Nähe Cotti.
Nähe Cotti, genau. Und das ist ein ganz unscheinbares Café, das ist ganz, 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 ganz klein und da sitzen aber nur ItalienerInnen morgens.
Genau, es ist nicht so, weil wenn du sagst, ein cutes Café, dann denken wahrscheinlich ganz viele Leute an diese
ein
Berliner Hips, genau.
Compagnon.
An diese super clean, high design, ja. Fast schon Apple Store-like.
So ist es gar nicht. Es ist derbe rotzig, es ist dreckig, es ist laut, es ist an der Hauptstraße.
Es gibt so richtig geile Patisserie da drin, also so einfach das.
Ja, aber auch nicht irgendwie geil presented, sondern einfach in so einer
echt?
Vitrine
so
halt.
Süditalien halt.
Ja, genau. Und da haben wir uns ein bisschen drin verliebt in den Laden.
Voll.
Einfach bombastischer Kaffee, nichts mit irgendwie Light Roast, äthiopische Bohne, einfach richtig gut schwarz gerösteter Arabica, so sagt man das, ne?
Ganz genau.
Arabiata, auch gut.
Arabiata-Kaffee, legendär.
Genau, und da wollen wir uns jetzt immer montags treffen um 9. Du fährst mit dem Fahrrad hin, ich wahrscheinlich mit dem Auto. Machen da einen kleinen halbe Stunde Morning-Coffee-Check-In. Und das finde ich total schön. Letztes Mal hat es nicht geklappt, weil ich verschlafen habe.
Ganz kurz, ich wollte gerade sagen, die Idee ist phänomenal. Ich finde es auch geil, weil du mir dann diesen Termin eingestellt hast. Und ich am Sonntag noch frage, okay, 9 Uhr, also dass wir um 9 Uhr an einem Montagmorgen irgendwas zusammen machen, halte ich schon für einen krassen Moonshot. Ich habe es extra nochmal gecheckt, heißt, okay, ich musste früh aufstehen, musste vorher ins Gym, dies, das, Ananas. Komm da an, ruf dich an, Handy aus, erreiche ich nicht. Ruf ich nochmal an, Handy aus. Schreibt dir so, hey, was geht? Denkt mir so, okay, dann fahre ich halt jetzt ins Office und du bist einfach nicht aufgetaucht.
Das war so ein schlimmer Montag.
Du bist einfach nicht aufgetaucht.
Ich glaube, von dem habe ich aber schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie schlimm dieser Montag war. Das war
stimmt,
da,
weil wir einmal am Montag gecallt haben.
Wo ich verschlafen habe, wo der falsche Milch. Es war einfach auch so Stacking on top und dann. Ja.
Shit happens, ich finde es trotzdem voll cool. Ich finde es auch voll geil, das außerhalb des Office zu machen, weil es hat so eine gewisse Leichtigkeit, ohne dass es flapsig ist oder sowas, aber es hat so nochmal so ein, ich glaube, das ist total wichtig auch, dass das Setting stimmt, ja, über so ein paar Sachen nachzudenken und das ist nicht so hardcore Wolf of Wall Street, so jede Minute agendamäßig durchgetimt. Ich glaube, das macht was mit einem. Ich glaube, das ist so wichtig, um so Themen den Raum zu geben, drüber nachzudenken, so ein bisschen rumzubingbongen und gut zu starten. Erster Punkt, zweiter Punkt.
Rum zu Bing-Bong.
Bing-Bong, ja, Ping-Pong. Zweiter Punkt, ich habe auch, ich finde, ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir das Bar Italia nennen.
Ja,
für das super. Meeting, weil ich finde das geil und ich habe auch einfach wieder richtig Bock auf Kaffee, muss ich sagen. Ich habe letztens gehört, dass Pedro Pascal 6 Espressi trinkt vor 8 Uhr morgens.
Pedro Pascal ist doch meine Wildcard.
Ja.
Ich finde, in einer Beziehung muss es immer eine Wildcard geben, wo man sagt, hey, if there's ever an opportunity, I give it to you.
Ja, genau.
Ich habe meine Opportunity verpasst, weil wir haben ihn ja vorletzte Woche oder so gesehen. Das war ein Spaß, aber...
Ja, ist okay, ich habe das schon verstanden. Ja, und deswegen freut mich das auch voll, weil ich einfach wieder richtig Bock habe auf richtig viel Kaffee. Ich hatte ja lange so eine Mindfulness-Phase, Achtsamkeit, jeden Tag meditiert.
Jeden
das
Tag
ist
eine
weg.
Andere Phase.
Die gerade bin ich auf der Vollgas, auf der Warrior-Phase wieder. Okay. Also gerade ist für mich so rein.
Das Hände ist so wie mit mir mit dem Rauchen. Ich habe auch
immer
Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich rauche wie ein Schlot, ein Big Pack am Tag, trinke jeden Abend, sauf, gehe auf jedes Event, verschlafe, aber rock halt creative-wise alles ab. Oder ich mache 8-mal die Woche Pilates, stehe um 7 auf und trinke mein Proteinpulver und Matcha.
Ja, ist fair.
Switcht immer so alle 2 Wochen.
Ja, ich glaube, das ist die Ambivalenz der Gegenwart. Aber irgendwie, wenn man...
Wow. Den hast du nicht gerade wirklich rausgehauen.
Können wir in dem Podcast.
Die Podcast-Folge. Das ist die Ambivalenz der Gegenwart.
Ja, weil ich mir denke mittlerweile.
Pascal Fiedler.
Okay, entspann dich. Es gibt so viele Widersprüche mittlerweile, das auszuhalten und nicht so krampfhaft zu sein. Das habe ich mir vorgenommen, weißt du? Also, weil in der Vergangenheit hätte ich gerade gesagt.
Das Gefühl, das sagst du alle 3 Wochen.
Nicht so krampfhaft zu sein?
Ja.
Aber ich bin so viel besser geworden. Guck mal, gestern Abend zum Beispiel haben wir noch voll lange gehustelt. Ich war nicht gestresst. Okay, ich hatte vor 2-3 Tagen.
Digga.
Nein. Gestern Abend war voll gut. Gestern Abend war voll gut. Also vor 2-3 Tagen gab es, also ihr müsst dazu wissen, dass wenn ich nach Hause komme und dann ist es meistens so 8 oder 9 und ich werde ja um 10 oder meistens gehe ich um 10 ins Bett. Dann
aber in der Zeit möchte er gerne noch 3 Präsentationen machen und essen und abwaschen.
Genau, und dann bin ich total gestresst, weil ich muss
das
dann auch.
Das führt zu Ambivalenz genau. In der Gegenwart.
Aber damit du, bevor du dich
Ambivalenz über mich lustig machst. Zwischen 8 und 9 Uhr in Pascal Fiedlers Leben.
Also, ihr müsst aber ganz kurz die Problematik verstehen. Also ich komme nach Hause, meistens hat Sport stattgefunden. Da habe ich Hunger. Ich kann aber gar nicht mehr so viel und so schwer verdauliche Lebensmittel essen, weil ich ja um 2 Stunden später in der Pofe liege, um abzuschnorcheln, um für den nächsten Tag ready zu sein.
Und wer bekommt dann als brave Tradewife immer einen auf den Deckel, wenn ich um Punkt 8 Uhr das Abendessen auf dem Tisch steht?
Ich bin selber...
Oder ich werde ja angemeckert. Mein Briefing ist ja inzwischen immer nur noch, bitte was schnell geht und was, wo du die Küche nicht so dreckig machst, ja? Ich koche da irgendwelche Kohlaufläufe, ja, Linsen, Ragout und sonst was. Und du immer so, ich will einen Feldsalat mit Bohnen.
Ja, mir platzt der Arsch, weil das so lange dauert. Aber ich muss auch sagen, die Woche haben wir ja, also gestern hast du was gekocht, den Rest musste ich mich ja selbst verpflegen und selbst ernähren. Ey, Paulina, ich habe ja jede Woche, bin ich zur Bio-Company und habe mir ChatGPT gefragt, was kann ich jetzt essen, was proteinreich ist, was mir meine Regeneration, weil dieses scheiß Marathon-Training krass viel Zeit frisst, was pusht meine Regeneration und was ist schnell verdaulich. Ich habe jeden Tag immer irgendeinen gebraten Zucchini mit irgendwelchem Bohnen und irgendeinem Tofu gegessen und mir hängt das aus dem Hals raus nach 5 Tagen. Hab keinen Bock mehr.
Ich habe noch eine Frage an unsere Community, weil du gerade das Thema ChatGPT angesprochen hast. Das würde ich übrigens auch gerne als Reel zusammenschneiden und mal auf WhatsApp abstimmen lassen.
Okay, auf WhatsApp?
Auf Instagram.
Ja, stimmt, ja.
Frage.
Ja.
Und auch gerne deine Antwort.
Ja.
Ist es okay, ein ChatGPT für die Liebesbeziehung zu haben und den Chatbot nach Rat zu fragen, Beziehungsrat?
Fragst du das mich oder fragst du das die Community?
Beide. Ich hätte mir gerne eine kurze, knappe Antwort für meinen Zusammenschnitt-Reel gewünscht und nicht eine Gegenfrage. Also frage ich dich jetzt nochmal. Ist es okay, für eine Liebesbeziehung einen ChatGPT zu haben und diesen nach Rat zu fragen, nach Beziehungsrat?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil es ein externer, neutraler Beobachter ist, der die Diskussion und die Gefühle nochmal aus einem anderen Blickwinkel bewerten kann.
Okay, I disagree. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir switchen mal in den zweiten Teil
ja,
und wünschen euch ganz viel Spaß.
Viel Spaß, ciao. Heute haben wir bei uns Zishi, Lead Communication bei Amorelie. Herzlich willkommen. Gib uns mal einen ganz kurzen Abriss. Wer bist du? Was machst du? Was macht ihr?
Ja genau, ich bin Zishi. Ich arbeite bei Amorelie seit, ja, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil ich schon in den Anfängen vor 12 Jahren bei Amorelie war.
Oh wow.
Als Werkstudentin und habe damals noch im Content-Team gearbeitet. Und bin dann vor genau 3 Jahren, ich habe heute 3-Jähriges tatsächlich.
Hey, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Wieder zurück zur Amorelie gekommen und arbeite im Brandteam und leite das Kommunikationsteam. Und ja, wer Amorelie nicht kennt, wir machen Sextoys, um das mal ganz einfach zu erklären. Das ist genau das, was wir machen. Wir machen Sextoys und das auf sehr, sehr schön.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Pitch. Und ich glaube, also ist ganz spannend, wenn ich an Amorelie denke, dann wart ihr ja so die Ersten, die Sextoys so von der Schmuddelecke in den Mainstream gebracht haben, oder? Also ich, nicht, dass ich da mich rumgetrieben habe, aber erinnere mich damals noch in Düsseldorf am Hauptbahnhof, wo ich damals groß geworden bin, da gab es dann so Beate-Use-Läden. Aber die waren halt irgendwie schummrig, da gehst du nicht rein, das war so zwielichtig. Mhm. Und das ist so meine Wahrnehmung, dass ihr die Ersten wart, die dieses Thema eigentlich gesellschaftsfähig gemacht haben.
Die hatten dann auch immer so Porno-Ecken.
Mhm. Ja, ganz grauenvoll alles.
Mhm, gibt es so teilweise immer noch, ne? Ja. Also ist noch nicht ganz weg.
Ja, ist ganz lustig. Ich komme aus Hamburg und auf dem Kiez gibt es jetzt auch, also da gibt es ja auch tausende von Schmuddelstores, um dich zu zitieren, Pascal. Aber da hat jetzt auch so ein, ich glaube vor ein paar Jahren, also da gab es euch auch schon, aber auch ein so ein Fancy-Store aufgemacht, weißt du? Alles ganz schickimicki ausgeleuchtet, keine Porno-Schmuddelecke mehr, sondern alles halt super ultra fancy und irgendwelche Analplugs mit irgendwelchen Diamanten hinten drauf und so. Also ihr scheint da ja schon was bewegt zu haben im Markt.
Definitiv, wir haben definitiv mit der Gründung und das, was wir auch die letzten Jahre gemacht haben, etwas in Bewegung gesetzt. Alleine mit unserem Adventskalender.
Boah, ja, stimmt.
Ja, iconic.
Da würde ich ja wirklich mal ganz frech behaupten, dass wir definitiv dem ganzen Markt eigentlich die Möglichkeit gegeben haben, auch mal weg von Schoko-Adventskalendern zu kommen und wirklich mal was anderes reinzupacken.
Ja, ist ja sowieso, glaube ich, gerade aus meiner Wahrnehmung einer der krassesten Hypes überhaupt, Adventskalender. Mhm. Und da wart ihr so schon Vorreiter.
Auf jeden Fall.
Also ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, damals wirklich im TV, als das announced wurde. Mhm. Und ich war wirklich so, da war ich auch noch jünger, ich war so, what the fuck is happening? Ich war wirklich so komplett mindblowing, weil es so neu war, Sextoys in einem Adventskalender zu verkaufen.
Das habe ich mir auch gedacht, als wir die händisch gepackt haben damals, den allerersten, da war ich auch schon dabei.
Krass.
Da dachte ich auch, what the fuck, was machen wir hier gerade? Und auch bei meinem allerersten Tag bei Amorelie habe ich genau das Gleiche gedacht. Wo bin ich hier gelandet?
Oh Mann. Hey, also Adventskalender macht ihr immer noch?
Machen wir immer noch,
Läuft
auch immer noch. Q4 ist mitunter unser wichtigstes Quartal, ja.
Krass, wann startet ihr mit der Kommunikation? Ich habe so wilde Sachen gehört, dass Leute
jetzt,
im August
Geht's los, jetzt geht's langsam los. Die Samples sind eingetroffen, wir haben uns alles angeguckt. Jetzt wird eigentlich nur noch so die letzten Schritte, ne, so irgendwelche Verbesserungen, die jetzt noch anstehen, Kommunikation wird vorbereitet, in Presse geht's jetzt dann in 1-2 Wochen los.
Ja. Das ist ja komplett Wahnsinn.
Ja, es ist total komisch, vor allem wenn es manchmal noch 30 Grad draußen hat und du hast irgendwie dann schon so den Weihnachtsbaum da stehen, weil die Shootings gemacht werden müssen.
Geil.
Ist so ein kleiner Fiebertraum, den man da irgendwie jedes Jahr so mitmacht. Das ist echt verrückt.
Schöne Welt des Marketings. Das ist eigentlich auch schon ein guter Einstieg. Ihr pusht das ja wahrscheinlich auch auf Social, der Adventskalender. So, jetzt sind wir genau an wahrscheinlich der größten Fragestellung, dem Elefanten im Raum. Wir wissen alle, wie picky Social Guidelines sind, Community Guidelines, Ad Policy Guidelines. Und ich glaube, jeder weiß, wie sensibel der Algorithmus auf sexuelle Inhalte oder auch, wenn es rund um positive Sex geht, das einschränkt, reduziert oder auch überhaupt gar keine Werbemöglichkeiten dazu gibt. Also wie geht ihr mit diesem immer noch Tabuthema um auf Social? Wie schafft ihr das, dass ihr da Reichweite generiert? Was macht ihr?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein ständiges Try and Error bei uns. Wir haben natürlich so Formate, die immer funktionieren und die wir sozusagen auch etabliert haben als Standardformate. Aber ansonsten ist alles andere wie so ein Spielfeld. Wir müssen halt einfach testen. Also man kann es gar nicht mehr so plausibel an etwas festmachen, was jetzt funktioniert und was jetzt nicht funktioniert. Mhm. Das ist wirklich ausprobieren. Man fühlt sich wirklich in unserem Bereich wie in so einem Startup, wo man einfach verschiedene Wege immer versucht zu gehen.
Und wenn du meinst, also wenn du sagst, ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert, bekommt ihr dann Messages von den Plattformen? Also bekommt ihr dann ein Heads-up nach dem Motto, hey, das sind hier sexuelle Inhalte, die werden wir jetzt nicht weiter ausspielen? Oder wird das gar nicht so announced und ihr seht das eigentlich nur an den KPIs und müsst euch dann fragen, hey, ist das einfach ein scheiß Content-Piece, excuse my language,
ja.
Oder gehen wir hier gerade einen Schritt zu weit?
Beides. Also bei TikTok kann man das ja ganz gut einsehen. Da wird ja angezeigt, so hey, aufgrund XY wurde dein Beitrag nicht im Feed angezeigt. Das ist bei TikTok natürlich super. Bei Meta ist es halt mal so, mal so. Entweder wird dann der Beitrag eingeschränkt oder ganz rausgenommen. Oder wir sehen das halt wirklich in den Zahlen, dass wir irgendwie, obwohl wir ein gleiches Format spielen, dass plötzlich dieses Format nicht mehr funktioniert und die Reichweite runtergeht, das Engagement runtergeht und dann auch Leute uns tatsächlich feedbacken, ey, das wird mir gar nicht angezeigt und werdet mir eigentlich immer angezeigt. Also es fühlt sich, oder sagen wir es mal so, wir wissen, dass wir auf einer Art Blacklist sind. Gerade wenn es jetzt so Richtung Ads schalten geht. So, wenn wir direkt auf unsere Website linken, raus. Ist sofort raus, wird nicht ausgespielt, nee.
Egal was.
Egal was. Wir können nicht, also wir müssen, das ist immer total verrückt, das irgendwie so Leuten auch zu erklären. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel Ads schalten, uns immer irgendwie überlegen, ob wir auf so nachgebaute Seiten, die eine andere URL haben, linken oder wir linken tatsächlich manchmal auf unseren Linktree. Also
ja, stimmt.
Es ist immer, also da geht natürlich auch sehr, sehr, sehr viel verloren, ne? An.
Und da sagt Meta dann aber Bescheid und sagt, hey, das spielen wir nicht aus.
Da sagt Meta Bescheid, okay, ja, ja, das Ads, kriegen wir, ja. Genau. Bei Ads kriegen wir natürlich Bescheid gegeben, aber das ist halt, weil natürlich ein bisschen Geld dahinter liegt, ne?
Ja, stimmt. Also ich glaube, Meta macht das ja so, also die checken im Endeffekt ja dann, wo der Traffic hingeleitet wird. Die haben ihren eigenen Bot, der geht darauf, checkt die Seite und sagt, okay, das ist halt nicht in line mit unserer Policy. Was sind, also ich verstehe erstmal, es gibt nicht hundertprozentig Klarheit, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen eine Blackbox.
Exakt.
Es gibt ja bestimmte Sachen, wo ihr wisst, das sind No-Gos. Oder?
Ja.
Also was geht denn gar nicht? Könnt ihr Produkte zeigen? Könnt ihr Sextoys zeigen?
Nee.
Was?
Produkte, konkret Produkte geht auf gar nicht.
Gar
also
kein Produkt.
Gar kein,
geht
Produkt.
Gar kein
nein.
Produkt geht.
Nein, 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 okay. Das ist sofort raus. Also vor allem auch bei TikTok, da geht's gar nicht. Da haben wir so ein kleines Schlupfloch gefunden, so Toys, die nicht aussehen wie Toys, dann reinzuhalten. Aber man muss auch sagen, das sind dann halt nicht unsere Eigenmarken, weil die sind halt sehr klar. Also man sieht das, dass es ein Toy ist. Und die wollen wir ja am Ende des Tages auch pushen, ne? Wenn wir vor allem unseren eigenen Content drehen und nicht unbedingt die Drittmarken. Aber wenn wir jetzt Fun-Content machen, dann nutzen wir schon eher halt Toys, die jetzt nicht direkt Toys sind. Zum Beispiel, falls ihr euch das jetzt fragt, was das sein könnte, das sind wirklich so Toys, die aussehen wie so Dinosaurier-Babys. Also ganz merkwürdig, ein bisschen sketchy.
Was? Es ist für jeden Fetisch was bei Amorelie dabei.
Just another preference.
Okay. Ja. Okay, gut, also Produkte gehen schon mal gar nicht visuell abzubilden. Sprachlich ist wahrscheinlich auch.
Da hast du halt auf jeden Fall das Thema mit den Wörtern, ne? Selbst medizinische Begriffe, also Vulva, Penis, so eigentlich jetzt nicht umgangssprachliche, sage ich jetzt mal, wie jetzt Pussy oder so, sowas nutzen wir auch tatsächlich nicht, aber wirklich die medizinischen gängigen Begriffe, selbst die muss man ja dann immer irgendwie umschreiben oder ein Sternchen reinmachen. Und das geht halt irgendwie auch gegen das, was Amorelia versucht zu machen, ne? So das Thema zu enttabuisieren. Wir wollen ja, dass die Leute offen darüber sprechen können und dass es eigentlich jetzt nicht wieder zensiert wird. Und das fühlt sich schon wie ein Rückschritt an, so dass man das jetzt machen muss, damit der Algorithmus uns jetzt nicht irgendwie wieder kickt oder eben sonst was passiert.
Ja, okay. Und die beiden Sachen, also dass quasi visuell nichts geht vom Produkt und dass auch sprachlich eigentlich alles eingeschränkt ist, was in eurem Begriffsterritorium ist, verstanden. Und das gilt für organisch und paid.
Also, ja, okay. Beides, ja.
Gibt es da nochmal Unterschiede, wo ihr sagt, okay, da können wir organisch ein bisschen mehr reingehen, müssen bei Paid aber zurückdrosseln? Oder sagt ihr, nein, wir gehen eigentlich auf das Minimum Viable Product, also die safeste Variante, dass es bei beidem eigentlich durchgeht?
Bei Ads ja, weil da ja natürlich einfach Geld dahinter steckt und man da das Beste rausholen möchte. Aber bei Content, also rein organischem Content, versuchen wir einfach echt so ein bisschen Kopf durch die Wand. Da geht's halt klar auch um die Message, die wir verbreiten wollen. Und da versuchen wir es einfach. Und manchmal, komischerweise, klappt's dann auch. Also bei TikTok kann man es echt gar nicht pauschal sagen, da funktioniert auch der Content, der irgendwie vor einem Monat eigentlich geblockt wurde, plötzlich. Das ist ja crazy. Ja, und ich hätte da so gerne eine Antwort drauf, warum, weshalb und wo ist jetzt genau so der Way to go, weil den gibt's manchmal bei uns einfach auch nicht. Also deswegen meine ich auch Try and Error.
Gehört denn Social trotzdem zu einem der wichtigsten Kanäle bei euch?
Ja, ja? Definitiv. Weil wir dort auch noch mal das Thema Sextoys noch mal ganz anders beleuchten können. Ne? Es ist halt nicht nur Sextoys. Da gehört ja noch voll viel mehr dazu. Beziehungen, Selbstliebe, Body Positivity. Ja, Sex an sich natürlich auch. Aber wir können dann noch mal ganz andere Themen und eben auch viel mehr und andere Zielgruppen abgreifen, die jetzt rein nur bei uns auf der Webseite landen.
Okay, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage. Jetzt sehr gut verstanden, was denn nicht geht. Was geht denn? Also was konkret macht ihr denn jetzt? Wie löst ihr denn dieses Problem?
Jetzt wird's kontrovers.
Sehr gut, das wollen wir doch.
Weil tatsächlich, was sehr, sehr gut funktioniert, ist der explizite Content. Okay. Also da rastet die Community komplett aus, wenn es wirklich ganz klar um Kinks geht, ne? Wenn wir über kinky Sachen sprechen oder Stellungen oder irgendwelche praxisnahen Anwendungsbeispiele irgendwie von Produkten. Das feiert die Community bis zum geht nicht mehr. Da haben wir auch die höchste Reichweite, das höchste Engagement in den Posts selber. Und gleichzeitig, was wir jetzt gerade auch noch versuchen aufzubauen, ist so dieser Entertainment-Bereich. Also sprich, dass wir so überspitzt dargestellte Alltagssituationen oder Charaktere, die irgendwie im Zusammenhang mit Amorelie stehen, zum Leben erwecken oder eben so, ja, so Parodien schneiden oder machen. Das funktioniert tatsächlich auch mega, mega gut, weil du einfach dem Thema Sex nochmal so einen kleinen Lacher gibst, ne? Also es wird halt einfach aufgelockert. Und das sind so die zwei Sparten, die halt bei uns krass gut funktionieren gerade.
Aber jetzt bin ich total verwirrt. Weil wir haben ja eigentlich gerade erläutert, dass alles, was explizit ist, nicht funktioniert. Mhm. Also alles, was Stellung, Kinks, explizite Begriffe angeht, von den Plattformen abgestraft wird. Und jetzt sagst du, okay, aber das sind auch trotzdem unsere Best-Performer.
Mhm. Und zwar kommt es halt natürlich bei uns immer drauf an, wie die Sachen auch dargestellt werden. Ich kann euch mal ein Beispiel geben von einem Format, was wir monatlich spielen, und zwar die Sexstellung des Monats.
Wer wählt die aus?
Wir jetzt alle zusammen.
Iconic.
Also wir betreiben auch Recherche, ne? Wir denken uns die nicht immer selber aus. Also wir machen da schon immer viel Recherche. Und da mussten wir tatsächlich ein bisschen an unserer Illustration auch arbeiten. Also das ist natürlich nicht eine echt dargestellte Fotografie von der Stellung, sondern es sind Illustrationen, die wir da verwenden. Wir haben meistens immer so einen Carousel-Post dazu. Und am Anfang ist es halt irgendwie ein wirklich schönes Moodbild, wo wirklich echte Pärchen auch abgebildet sind, die jetzt nicht die Sexstellung darstellen, aber halt schon mal so einen kleinen Einblick geben, um was es geht. Und das ist immer so der Icebreaker. Da rasten die Leute aus, wenn echte Menschen gezeigt werden. Und da müssen wir immer aufpassen, welchen Ausschnitt vom Bild wir zeigen. Und on top dann eben die Illustration. Die mussten wir auch anpassen, sodass eben die Genitalien zum Beispiel einfach nicht so detailreich dargestellt sind und gemacht sind. Und das sind immer so die kleinen Stellschrauben, die wir machen, immer wieder, weil manchmal geht's wieder nicht. Und so versuchen wir eigentlich immer so unseren Umweg zu finden. Und wenn es dann eben klappt, dann sind das die best performing Beiträge, die wir haben auf unserer Seite.
Wir verlinken euch auf jeden Fall einen Sexstellungspost in die Shownotes, weil ich wollte es jetzt auch. Du hast mich jetzt richtig gefragt, wie sieht es jetzt aus?
Das müssen wir mal fragen. Wir haben jetzt gerade, ist der August hat angefangen, was war denn im Juli die Sexstellung des Monats?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Oh. Die kann ich jetzt natürlich nicht auswendig.
Ich kann sie dir sagen.
Aus dem FF.
Magic Mountain.
Magic Mountain.
Möchtest du sehen? Also ich finde schon, ich finde jetzt Juli gar nicht so explizit, aber Juni fand ich schon, also jetzt nicht unexplizit. Mhm. Also man sieht schon die Brustwarzen von einer Frau.
Ja.
Man sieht die Brüste von einer Frau. Also es ist natürlich alles eine Illustration, wie du gerade gesagt hast, und keine Fotografie oder jetzt auch nichts mit AI, mit echten Menschen oder so, aber.
Ja, und wir hatten mal einen Post, da waren einfach 2D, sage ich jetzt mal, Vulven abgebildet. Wurde gekickt. Obwohl das nicht so explizit war wie dieser Post jetzt hier. Also es ist. das ist es eben. Man kann es an nichts so richtig festmachen. Und dann versuchen wir einfach so an einer Stellschraube zu schrauben und zu drehen und plötzlich geht's. Und also es ist manchmal wirklich so, man braucht einen langen Atem, habe ich so das Gefühl bei uns, um wirklich den erfolgreichen Post hinzukriegen.
Krass, Wahnsinn. Bei diesen Karussell-Posts, es wird sich, dass du Carousel sagst. Wir hatten auch mal jemanden, heißt Karussell oder Carousel? Ich bin immer irritiert.
Ich habe es auf Englisch gesagt, also ich denke mal, auf Deutsch ist es Karussell-Post.
Witzig. Okay, also bei dieser Art von Post nutzt ihr da KI, weil ich denke mir, also wenn ich jetzt, das erste wird wahrscheinlich ein Stockfoto sein, die Illustration, das ist, klingt für mich so nach, nee, warum
nö,
nicht?
Nö, sowas
nicht?
Machen wir nicht. Wir machen keine Stockfotos mehr und auch kein KI. Bei uns sind das wirklich echte Pärchen, die wir abbilden.
Shootet ihr, oder
was? Wir shooten das, ja. Wir haben die Bilder jetzt tatsächlich mit einer Plattform gemacht, wo wir ein Briefing reingegeben haben und da war das Briefing halt wirklich echte Pärchen. Das ist ein Way to go von uns seit Jahren. Wir haben mal mit einfach Models geshootet und da ist einfach dieses Gefühl von Liebe und Intimität einfach nicht so rübergekommen und Nahbarkeit ist in der Marke von Amorelie schon sehr verankert, sodass wir gesagt haben, wir bilden nur noch echte Pärchen ab. Also wir haben wirklich Shootings, die machen wir so alle 2 Jahre und dann haben wir da die Buyouts dafür und dafür nutzen wir dann die Bilder. Also es sind echte Pärchen, die wir abbilden.
Okay, cool. Also da Fokus auf Echtheit. Und was ist das für eine Plattform?
Die heißt Picta.
Okay.
Und oder CherryDeck haben wir auch schon zusammengearbeitet.
Okay. Und da schickt man dann Briefings rein und dann haben die eine Kartei von Darstellerinnen, Darsteller,
genau.
Creator, Creatorinnen und dann produzieren die Content auf dem Briefing.
Genau.
Ja. Macht ihr mit denen auch Videocontent oder nur Fotos?
Wir haben bisher nur Fotos gemacht. Okay. Für so Werbespots, die wir machen, haben wir dann eigentlich ein größeres Shooting. Da ist dann auch Art Director, also wirklich ein größeres Team auch von uns dabei, die das länger begleiten. Und das geht dann meist 2-3 Tage, wo wir dann wirklich ein großes Shooting haben, wo wir eben auch für TV und so shooten.
Okay, spannend, gut.
Wenn wir beim Thema, ich würde gerne ein neues Thema.
Ich habe mir angewöhnt, dass wir immer Schnick, Schnack, Schnuck machen müssen, ab sofort, wenn wir beide eine Frage stellen. Aber ich hab noch eine Frage in diesem Themenbereich.
Anschlussfrage ist okay.
Genau, also ich versuche immer so, das zu dekonstruieren, wie ihr da euren Content aufbaut, was eure Herangehensweise ist. Ich habe es verstanden, Produkte geht nicht, Sprache ist auch schwierig, inhaltlich habt ihr, also ich sehe jetzt gerade so ein Graph vor mir, wo ihr Content habt, der relativ nah am Produkt ist, also mit diesen Stellungen beispielsweise, was auf den Fokus Education geht. Kontroverse, aber ist ja sehr nah an dem, was euer Purpose ist. Und da meintest du eben, und das ist eine Frage, es gibt ja noch andere Themen, die in dem Dunstkreis rumschwirren, also zum Beispiel Selbstliebe oder Body Positivity. Habt ihr diese Themen auch mit in eurer Content-Strategie? Und wenn ja, wie bespielt ihr die?
Also im Prinzip, um mal ganz kurz so die Strategie nochmal aufzugreifen, wir haben das so ein bisschen von der Markenstrategie abgeleitet und das sind so 4 Säulen, die so das Spielfeld bilden. Und das ist bei uns Educate, Empower, Entertain und Inspire.
Okay.
Und in diesem Spielfeld haben wir dann halt unseren Content und unsere Formate, die wir dann einfach kreieren. Und dadurch, dass wir ja viel ausprobieren, ist es halt dann so, das passt jetzt hier rein oder passt das überhaupt zu uns? Also im Prinzip geben diese 4 Säulen uns so eine Richtung vor. Und wir sind generell offen, was die Themenfindung angeht, weil das ja auch, also jetzt kommen immer wieder neue Themen wie Trends, also keine Ahnung, Face-Sitting war vor 2 Jahren noch kein großes Thema, dieses Jahr ist es plötzlich Thema, dann greift man das halt irgendwie auf. Oder auch Trends, die jetzt irgendwie durch TikTok kommen, bestimmte Toys, die irgendwie aufgegriffen werden und plötzlich auch mehr Sichtbarkeit bekommen, dann greift man das halt auch wieder auf. Wie bespielen wir das? Ich muss ganz ehrlich sagen, je nachdem, wie es halt gerade einfach auch zur Kampagne passt, die wir spielen, zum Thema passt, zur Jahreszeit passt. Also wir versuchen da schon sehr menschlich ranzugehen, ne? Also weil es auch ein menschliches Thema ist, da irgendwie so Fake Events irgendwie zu kreieren oder so. Also es ist wirklich sehr nah an der Lebenswelt aller Menschen irgendwie verankert.
Okay. Und in der Praxis sieht das dann, also wie erstellt ihr dann, also wie kommt ihr konzeptionell auf die Ideen vom Content? Also habt ihr dann einmal im Monat ein Redaktionsmeeting, wo ihr euch zusammensetzt, dann habt ihr eure vier Pillars und sagt ihr, okay, Entertain, gibt es jetzt gerade den Trend oder whatever, gerade kommt das Thema hoch und dann geht ihr da rein oder wie weit plant ihr das voraus, wie strukturiert ihr das?
Also im Social Team sind, ich zähle mich jetzt einfach mal mit, noch zwei andere Girls, Pauline und Laura, und die sind auch unsere Gesichter von unseren Kanälen. So, wir nennen die Amores. und diese sind quasi für den ganzen Content verantwortlich. Aha. Und wir machen schon immer so einmal im Monat wird vorausgeplant. Also, dass wir schon wenigstens einfach mal einen groben Plan haben, in welche Richtung es geht. Dann haben wir Kampagnen natürlich, dann haben wir irgendwelche Brand Partnerships und die sind ja schon weit im Voraus irgendwie auf dem Plan oder im Kalender, sodass wir schon so ein bisschen ein Konzept drumherum machen. Alles, was so, also ich sag mal so, das ist schon fest geplant und das passiert meistens so einmal im Monat, dass wir uns zusammensetzen, dass sich die Mädels zusammensetzen und mir eigentlich dann nur noch so ein kleines Heads-up geben, hey, das haben wir geplant, wir würden das so und so machen. Und sobald das geplant ist, ist alles andere eigentlich Flexibilität, auf Trends aufspringen, schauen, was gerade sonst so irgendwie noch in der Welt abgeht, dass wir ja versuchen einfach so flexibel wie möglich eben auch auf die Schnelligkeit des Internets reagieren zu können. Und aber grundsätzlich ist es wirklich so, wir haben ja einmal im Monat planen wir das dann so nach unserem, vor allem nach dem Reporting. Wir haben einmal im Monat ein Reporting und da versuchen wir dann einfach auch mal abzudecken, so war der Content jetzt gut, müssen wir dann noch mal irgendwie was schrauben oder anders machen? Und setzen da dann an und verändern dann vielleicht für den kommenden Monat eben Content-Inhalte. Aber, und da muss ich ganz große Props an Pauline und Laura geben, die schreiben tatsächlich die Konzepte inhaltlich. Also die Sketches für die Parodien, die wir jetzt haben, die kommen alle aus eigener Hand.
Geil.
Und wie viele Kanäle bespielen die? Also was ist so intern bei euch der Prozess? Ich glaube, das ist immer ganz interessant für andere Marken, die unser Podcast hören. Wie ist bei euch, also wie sieht der Prozess aus? Du hast jetzt gesagt, okay, es gibt einmal im Monat ein Reporting, dann setzt ihr euch hin, dann stellen die zwei dir eigentlich schon inhaltlich konzeptionell vor, was sie den Monat über machen wollen. Und dann setzen die sich hin, filmen das alles, nimmst du das nochmal ab? Also wie sind da so eure, habt ihr da so Freigabenprozesse, gerade bei so einem Thema, ne, was ja auch irgendwie trotzdem auch sensibel ist, Body Positivity etc. pp.?
Ja, also was glaube ich nochmal so einen Schritt zurück, wir haben schon Formate definiert Anfang des Jahres, wo wir gesagt haben, in die Richtung wollen wir gehen, das ist so ein bisschen in der Strategie auch verankert. Und da versuchen die Girls halt jetzt ins Doing zu kommen, ne, eine gewisse Frequenz auch aufzubauen, sodass das ist, manchmal funktioniert das ja auch nicht, dass wiederkehrende Formate auch immer funktionieren, sondern man muss es auch immer erstmal versuchen, es muss erstmal anlaufen, dass die Leute checken, Amorelie macht jetzt so eine Parodie, mega witzig, so schaue ich immer wieder mal auf den Kanal. So, also gewisse Formate sind schon von Anfang an so ein bisschen festgelegt. Alles andere kommt relativ spontan. Die Girls, die machen ein Konzept, die stellen mir das vor. Wir feilen da noch mal irgendwie zusammen daran. Ich gebe noch mal meinen Input, so was gewisse Punkte irgendwie angeht. Hey, pass da auf, mach dies vielleicht. Ich würde es vielleicht noch mal anders formulieren. Die gehen dann quasi ins Feinkonzept und schreiben ein Skript. Dieses Skript schicken sie mir auch noch mal und dann gehe ich das durch. Und meistens ist es so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Skript gelesen habt. Man kommt schon irgendwie rein, aber es ist noch mal anders, als wenn du das Video am Ende siehst. Ich finde das total krass, wenn das jemand kann und das so schon runterschreiben kann. Und dann wird das Video gedreht und wird mir dann tatsächlich noch mal zugespielt. Und ich habe wenig Einwände, weil die Mädels das tatsächlich gut verstehen, was können sie, was können sie nicht. Und ich versuche denen auch wirklich so einen kreativen Freiraum auch zu geben. Ich finde das total wichtig, dass sie sich austoben können. Und auch das machen, weil gerade bei dem Thema Sex müssen die sich ja auch wohlfühlen, ne? Was sie nach außen hin transportieren und sagen und was nicht. Genau, und dann geht der Content online. Und dann schauen wir uns das immer zusammen an. Also eigentlich relativ agil, würde ich sagen, wie wir arbeiten.
Interessiert mich persönlich jetzt einfach, hattet ihr Schwierigkeiten, die beiden zu finden? Weil ich weiß, dass halt viele Brands generell schon strugglen, Content-Faces zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Thema Sex, Sex-Toys, Kinky-Stuff jetzt in Berlin vielleicht noch einfacher als in München. Aber so, ne, wie war da der Prozess?
Also wir hatten erst eine Social Media Managerin und haben dann gemerkt eben, dass wir jemanden brauchen, der wirklich vor der Kamera steht und haben uns dann, also die Social Media Managerin, die hat dann tatsächlich bei uns aufgehört und dann waren wir eben in der Position, okay, wir müssen jemand Neues finden, wie machen wir das, was brauchen wir, lass uns das nochmal neu denken und haben dann nicht Social Media Managerin gesucht, ganz explizit, sondern tatsächlich gesagt, wir suchen Content Creator für unsere Kanäle, weil das Management, das kriegt man, also das könnte ich zur Not auch mit übernehmen, aber wir brauchen jemanden, der sich wirklich vor die Kamera stellt und Content kreiert und das neu denkt, die Kanäle. Genau, so sind wir da vorgegangen und dann, oh Gott, wir haben so viele Bewerbungen bekommen, wirklich, wir haben so viele Bewerbungen bekommen und hatten dann am Ende, ich glaube, Top drei Personen und am Ende ist es Laura geworden, weil sie einfach einen super, super geilen Case gemacht hat und hat uns da echt umgehauen und das war wirklich wie Faust aufs Auge und genau, und Pauline war tatsächlich bei uns schon intern, die ist vom B2B-Team zu uns gewechselt und die zwei sind echt ein unberechenbares Duo.
Krass. Habt ihr es ganz normal über eure Website ausgeschrieben und LinkedIn dann oder habt ihr auch auf Social Ads gemacht?
Nee, das war erstmal kurz der Plan, dass wir das machen, aber ich hatte einen LinkedIn-Post gemacht und gleichzeitig hatten wir das dann einfach auf unserer Jobseite und auf LinkedIn eben connected. Und darüber kamen dann die ganzen Bewerbungen.
Ach, cool. Geil.
Also da muss man schon sagen, die Leute trauen sich da auch dann sich zu bewerben. Manche lesen nur die Bewerbungen dann nicht so ganz, wenn dann da steht so, du sollst vor die Kamera, ne, du sollst unser Gesicht werden, der Marke, und dich sozusagen in diesen Kanälen präsentieren. Das war schon oft so, dass die Leute sich das dann nicht so gut durchgelesen haben und dann im Bewerbungsgespräch so rauskam, ach so, ja nee, also ich dachte, ich mache einfach nur die Posts, die statischen, plakativen Posts für euch.
Ja, stimmt, wir haben kurzer Funfact, auch früher, machen wir jetzt nicht mehr, müssten wir eigentlich mal wieder aufnehmen. Früher, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, kommen auch immer relativ viele Bewerbungen. Viele davon sind aber wirklich so Massenbewerbungen.
Ja.
So, gucken sich das gar nicht an. Und allein die alle anzuschauen und durchzugehen, dauert ja schon eine Ewigkeit.
Boah.
Deswegen haben wir als so ein High-Level-Filter damals so doch so ein Keyword in der versteckt in der, in der Stellenausschreibung, haben gesagt, hey, bewirb dich bitte, im Betreff mit der E-Mail muss drinstehen Wurstwasser 61 oder sowas, also irgend so ein bescheuertes Keyword, dann kannst du halt schon sehen, wie die ganzen E-Mails reinkommen, wer nicht Wurstwasser 61 reingeschrieben hat, den nehmen wir raus und du kannst dir nicht vorstellen, also wirklich von 100 Bewerbungen würde ich sagen, 10-15% haben da nur Wurstwasser reingeschrieben, also es war ein anderes Wort, aber das ist schon wahr, Leute lesen das selbst auf so einem Level nicht im Detail.
Wundert mich auch nicht, ne, wenn viele einfach wirklich schon so desperately auf Jobsuche sind, dann haust du halt einfach auch nur Bewerbungen raus, ist halt so schade für uns dann am Ende, ne, wenn du dann so, ich will nicht sagen Zeit verschwendest, aber ist es irgendwo dann einfach auch die Zeit, die flöten geht. Ja. Aber wir hatten Glück, das hat super funktioniert und ich bin ganz happy, dass wir so ein tolles Team jetzt haben.
Schön.
Okay, von Zensur zum nächsten, nicht negativen Thema, aber bekommt ihr viel Hate?
Viel würde ich nicht sagen, aber wir bekommen Hate, ja.
Zu was oder in was für eine Kategorie würdest du das einordnen?
Also was mir auf jeden Fall jetzt sofort einfällt, ist Gendern. Da fehlen mir teilweise die Worte, dass sich Leute da die Zeit nehmen, um sich darüber zu beschweren, dass wir statt Männer oder Frauen Menschen mit Penis oder Menschen mit Vulva sagen, weil wir einfach auf inklusive Sprache sehr, sehr viel Wert legen. Das ist was, da kriegen wir sehr, sehr oft einfach einen Backlash. Also es sind dann so unnötige Diskussionen. Also Diskussionen, da müssten wir ja voll drauf einsteigen, was wir auch teilweise tun, aber wir diskutieren dann nicht, wir geben ein klares Statement. Aber das passiert sehr oft, Gendern, dass das echt so ein Pain-Thema ist irgendwie manchmal für die Community.
Habt ihr gemerkt, seitdem Mark Zuckerberg da sein Diversity-Programm abgeschafft hat, so war das im Februar, März, hat sich das verändert bei euch irgendwie, dass es mehr wird oder nee?
Also was uns eher auffällt ist, je mehr Reichweite wir haben, sei es jetzt nicht nur bei Social Media, sondern auch drumherum, ne, wenn wir eine große Kampagne haben mit Out-of-Home, Ads, TV, Radio etc., dann steigt natürlich generell so die Sichtbarkeit der Marke, dass dann auch viel, viel mehr Hate-Kommentare kommen. Das ist uns aufgefallen. Jetzt so mit der Abschaffung, so nee, also da kann ich jetzt nicht irgendwie was erkennen, dass irgendwas passiert ist. Ja. Aber ja, wir kriegen auf jeden Fall immer wieder mal einen kleinen Hate.
Ja, wie geht ihr damit um? Was ist da eure Herangehensweise?
Also wir versuchen nie mit erhobenem Zeigefinger irgendwie so die Leute zu belehren, sondern bei uns geht es schon eher so darum, dass wir so einen Diskurs schaffen, ne? Also ich finde es wichtig, dass man eben mit den Leuten versucht zu sprechen und denen auch mal andere Perspektiven aufzuzeigen. Wir löschen zum Beispiel auch keine Kommentare, außer die gehen jetzt wirklich so komplett unter die Gürtellinie. Dann kommt das schon mal vor, aber grundsätzlich ist es so, wir versuchen ins Gespräch mit denen zu kommen. Und das dann auch so zu erklären, warum, weshalb wir zum Beispiel auf inklusive Sprache Wert legen. Genau, also das ist so in den Kommentaren, würde ich jetzt mal sagen, der Way to go bei uns. Ja.
Und das Community Management, das machen auch die Social Girls?
Ja, also das, wir nennen es Inbound Community Management, das liegt bei uns intern. Wir haben jetzt aber auch angefangen, Outbound Community Management zu machen. Weil es da ja so viele Möglichkeiten gibt, die irgendwie auf die Marke oder auf unsere Kanäle einzahlen können. Da arbeiten wir jetzt mit einer Agentur zusammen, die das für uns machen. Ja.
Cool, richtig cool.
Wie viele Kanäle bespielt ihr insgesamt? Also wir haben jetzt ganz viel über Meta gesprochen, da erzähle ich jetzt mal Facebook und Instagram drunter.
Ja, Facebook nicht mehr.
Okay.
Weil den haben wir nicht mehr, der wurde gelöscht Anfang des Jahres.
Nein, ernsthaft?
Ja, der
von
wurde.
Von euch?
Nee, nicht von uns, von Meta. Ja, das war ganz lustig.
Mhm.
Und aufgrund von Posts, die 2014 gepostet worden sind. Deswegen wurde der gelöscht.
Das ist ja krass.
Ja, das ist total krass. Ist aber nicht schlimm, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass das total schwierig ist, den Content auf Facebook irgendwie so. Ich weiß nicht, es hat einfach nicht mehr funktioniert für uns. Deswegen, wir haben jetzt wieder einen Facebook-Kanal, der wird aber natürlich nur für einen Business Manager genutzt, ne? Für Ads. Mhm. Da hat jetzt eigentlich so das Ownership eher unser Performance-Marketing-Team und nicht mehr das Brand-Team. Genau, also Meta mit Instagram, Threads, ganz, ganz, ganz wichtiger Kanal für uns geworden, was Community-Building angeht. Also das ist ganz tolle Community haben wir da. Und TikTok. Und jetzt fangen wir dann auch bald mit YouTube an. Also wir haben einen YouTube-Kanal, aber wir wollen den jetzt mit richtigem Content bespielen und machen da gerade ein Konzept dazu.
YouTube Longform.
Mhm.
Oh,
ja.
Spannend. Und
ja.
Das macht ihr dann auch in-house?
Das machen wir erstmal in-house, ja.
Oh, interesting.
Was macht ihr da? Was habt
das
ihr
kannst
vor?
Du da
kannst
schon
du das
teasern?
Revealen?
Kann ich da was teasern? Ja, vielleicht. Also im Prinzip geht's schon, ich habe ja die Strategie erklärt, ne, dass wir diese vier Säulen haben. Es wird schon sehr in Richtung Entertaining und edukativen Content gehen. Also wir wollen da so ein Format schaffen, was die Leute auch ein bisschen länger auf der Seite hält und denen so ein bisschen auch so, ja, neuen Content irgendwie und neue Inhalte mitgeben. Also es soll sich auf jeden Fall ein bisschen von Instagram und von TikTok abheben.
Und nutzt ihr dann trotzdem, ihr habt dann ja sehr viel Longform-Content, gibt es Synergieeffekte zwischen YouTube und den anderen Plattformen?
Na, YouTube haben sie ja noch nicht gestartet.
Nein, aber wenn, also habt,
wenn,
ihr, wenn ihr, habt ihr schon, wenn ihr soweit noch nicht drüber nachgedacht habt, all good, aber.
Ja, ich glaube, die Synergie, die da erstellt werden soll, soll eher auf die Webseite gehen. Wir wollen schon versuchen. Es gibt super viele Sachen, wo wirklich Leute bei YouTube suchen, was ist der Unterschied zwischen Toy X und Toy Y, so, oder auch ganz explizite Fragen haben, so, wo befindet sich der G-Punkt, so Geschichten, ne? Und da wollen wir so ein bisschen ansetzen und eben diesen edukativen, aber entertaining Aspekt noch mit reinzubringen und so einen Long-Format-Content dann zu kreieren.
Und YouTube ist ja auch nicht so krass mit Zensur, ne? Also du hast dann das Thema, du kannst es nicht bewerben, ab 18, na, aber du hast natürlich, glaube ich, nochmal ganz andere Möglichkeiten als jetzt auf TikTok.
Ja, exakt, genau. Also da sind wir jetzt auch mal gespannt, weil manchmal mit Google und YouTube hatten wir auch schon wegen Ads und so weiter so ein Hin- und Her-Ding. Deswegen mal schauen. Also wir sind schon sehr, sehr gespannt. Es geht dann auch jetzt im September wahrscheinlich los.
Boah, spannend. Da musst du auf jeden Fall nochmal danach vorbeikommen. Wenn das aber es ist interessant, weil ich glaube, also das klingt ja so, als würdet ihr auf den ganzen Search-Content anknüpfen. Und das ist ja auch, alle Social-Plattformen entwickeln sich ja auch dahin. Ich habe, es war gestern, glaube ich, noch gelesen, dass TikTok gerade irgendwie ein 100-köpfiges Search-Team aufbaut.
Ja, ja,
das
ist total
da richtig
krass.
Vollgas geben. Also ich meine, das ist ja voll, also generell, glaube ich,
wir
total
auch schon
spannend.
Unten diesen Search-Bar und so, ist ja voll.
Total spannend, da, dass ihr da reingeht. Mega cool. Und witzig auch, weil YouTube ist so ein Thema, es kommt immer mehr auf.
Ich finde es auch verrückt, oder?
Ist ja nicht, dass es gestern erst gelauncht ist.
Ja,
so.
Ja, ja.
Das war ja auch nie weg. Aber ich habe das Gefühl, YouTube hat gerade so ein krasses Momentum.
Ja.
Was total spannend ist, glaube ich, auf der einen Seite wegen dieser ganzen KI-Bewegung, weil da hast du dann doch wieder echte Menschen, du hast auch diesen Longform-Content.
Boah, du hast auch so viel KI auf YouTube, das ist so krass.
Ja, das stimmt.
Also wirklich, ich habe das Gefühl, meine halbe Startseite ist voll mit KI.
Also man muss da schon auch aufpassen, ne, was man da konsumiert, weil manchmal sind da auch so ein paar Infos.
YouTube ist ja auch so krass bekannt für so Schwurbeltheorien und so, also dass Leute da so krass abdriften, weil die sich irgendwie so Fake-Dokus angucken.
Oh Gott, ja.
Nee, das ist schon klar. Was ist denn die These, warum YouTube gerade so einen Hype hat?
Ich glaube, dass das irgendwie, also gute Frage, das ist jetzt Hot Take, aber ich glaube, dass es eine Art von Longform, Shortform-Fatigue gibt und dass halt ganz viel dieser so Companion-Content kommt. Also dass die Menschen halt einfach irgendwas nebenbei laufen lassen. Also egal, ob es in der Badewanne ist, egal, ob es beim Kochen ist, ob es beim Aufräumen ist. Und da kannst du halt nicht doomscrollen dabei, sondern da läuft es YouTube einfach, halt gut nebendran bei der Generation, die einfach kein Fernseher mehr laufen hat. Ja. Das ist mein personal Hot Take, aber da müsste ich jetzt auch noch mal tiefer in die Recherche reingehen. Und weil natürlich auch dieses ganze Entertainment-Thema bei YouTube auch total angekommen ist, ne? Ja, also du kennst mich ja, ich gucke ja schon immer YouTube beim Kochen nebenbei.
Ja, 24,
ich auch. YouTube war bei mir nie weg. Nee, also ich mochte das, als TikTok sogar kam, ich war jetzt nie so voll into TikTok, aber bei YouTube bin ich immer hängen geblieben. Das ist bei mir schon.
Und ich glaube auch, jetzt habe ich noch einen Hot Take, dass dadurch, dass, glaube ich, jetzt auch alle Brands verstanden haben, dass Content-Kreation in a way günstiger sein muss. Ne? Also ich weiß noch, als TikTok aufkam und ich meine, wir haben das ja von Anfang an gemacht, aber was da die großen Agenturen, die waren ja gar nicht dafür aufgestellt, in ihren Teams Bewegtbild-Content für irgendwie 1.000, 2.000 Euro pro Asset zu erstellen. Die konnten ja nur die Millionenkampagnen, ganz blöd gesagt, ne? Und inzwischen wissen wir alle, hey, so ein Setup, wie wir es hier gerade haben beim Podcast, wenn du das aufnimmst, wenn du hier einen geilen Gast wie heute sitzen hast, dann reicht das schon für YouTube. Also, dass da auch nochmal diese Relation von den Kosten und Nutzen sich irgendwie ein bisschen relativiert hat durch diesen ganzen Shortform-Content, den Brands jetzt lange produziert haben. Also dieser Switch auch von Still auf Bewegtbild.
Ja, ist interessant. Ja, ich glaube auch, dass es viel mit dieser Shortform-Fatigue zu tun hat.
Ja.
Ich glaube trotzdem ist weiterhin meine These, dass durch diesen ganzen KI-Content auf YouTube diese so eine neue Sehnsucht nach echten Menschen gibt, nach echten Stories, nach Behind-the-Scene, nach Vlog-Content. Und ich glaube, ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, das ist so ein Nostalgie-Ding, so ähnlich, was ihr auch sagt. Also es war schon immer irgendwie da, es hat mich immer begleitet. Also jetzt in unserer Generation, wir sind da irgendwie mit aufgewachsen. Ist auch ganz interessant. Ja, und dann, also neben YouTube, Threads, auch total aufregend. Wir hatten jetzt ja gerade Nicolas von Carrera da. Der kennst du wahrscheinlich dann, krasser Threads. Krass mit Threads durch Decke gegangen. Wir hatten vorher mit Gavin auch über Threads versus X gesprochen. Da fand ich es ja auch ganz interessant. Jetzt gibt es aber andere Leute, die sagen, Threads funktioniert gar nicht. Ist komplette Zeitverschwendung. Also ich habe das Gefühl, da sind die Social Media in Deutschland sehr gespalten. Aber
das ist der einzige Account, wo nichts gesperrt wird bei uns.
Wirklich?
Ja, da können wir wirklich, also da haben wir auch.
Das ist ja spannend, weil es ja zu Meta gehört.
Ja, das ist so, also ich hoffe, ich verschreie das jetzt nicht. Hoffentlich hört jetzt keiner von Meta zu und denkt sich dann so, oh ja, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen besser rein. Gucken. Das ist wirklich der Account, wo wir so explizit sein können. Und Leute, da haben wir eine ganz andere Sprache. Also da gehen unsere Amores schon noch mal so einen Ticken vulgär irgendwie ran. Also es ist wirklich so unhinged, wie wir da sind. Und die Community ist so geil. Also es ist Wahnsinn. Die Mädels haben da auch so Spaß irgendwie, auch marketingseitig. Wir haben da echt mal ich weiß nicht, ob ihr das Satisfier Gate da mitbekommen habt, wo eine von Threads da so ein Ladekabel gepostet hat und irgendwie so, ja, so ein bisschen gesagt hat, so, ja, alle Männer weinen, wenn ich ihnen das Ladekabel irgendwie so zeige. Ich weiß gerade den genauen Wortlaut nicht mehr. Ey, das ging so durch die Decke, das ging so viral und da sind wir drauf aufgesprungen. Haben dann irgendwie das nochmal so aufgegriffen, haben dann einen Rabattcode irgendwie gesagt, hey Leute, und nie wieder quasi unaufgeladene Toys, so, keine Ahnung, 15% auf unser gesamtes Sortiment. Das ging so ab, also auch sales-technisch, das hat so unfassbar gut funktioniert, da auf so ein Community-Thema aufzuspringen. Und also so diese Kommunikation auch mit der Community da ist einfach 1A. Es macht richtig Bock.
Da könnte man jetzt ja die These in den Raum stellen, dass Meta-Threads absichtlich nicht zensiert, um da mehr Wachstum zu generieren.
Wäre nice irgendwo, ne? Also wenn das so bleibt, good for us.
Also good for you. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie erschreckend, ne?
Ja.
Weil die anderen Plattformen halt so extrem reguliert werden. Also auch irgendwie, ich meine, die ganze Nippeldiskussion geht ja jetzt auch schon seit Jahren. Mhm. Ja, und irgendwie auch irgendwo bedenklich. Also für euch jetzt als Brand total richtig und wichtig, weil ihr produziert ja richtig und wichtigen Content, also gerade edukativen Content, total wichtig. Aber gibt ja auch vielleicht Menschen, die sexuellen Content posten, der jetzt nicht der Edukation dient.
100%.
Ne? So, das war jetzt mein Gedankengang dahinter.
Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wir wollen natürlich nicht irgendwie gegen so Jugendschutzrichtlinien vorgehen. Darum geht es uns gar nicht. Uns geht es eigentlich wirklich um Aufklärung, dass wir einfach so Begriffe wie Vulva, Klitoris etc. einfach uneingeschränkt.
Which is so fucking crazy, ja, sorry. Also, aber das ist so insane. Das ist einfach der weibliche Körper.
Ganz
also wenn
genau.
man sich das nochmal so, ja.
Und das wäre halt einfach schön, wenn wir das genauso beim Namen nennen dürften, ohne dass der Content irgendwie zensiert wird, geshadowbanned wird oder dass der Kanal dann gelöscht wird, ne? Wie bei Kollegen von Cheeks, ich weiß nicht, ob ihr Cheeks kennt, die machen ja so ethical correct Porn und deren Seite wurde komplett gelöscht. Die hatten einfach über Monate hin keinen Instagram-Account und konnten den einfach mega lange nicht bespielen. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Potenzial da für eine Marke flöten geht. Und das ist am Ende des Tages bei uns auch so. Also alle Marketeers, die irgendwie manchmal auf mich oder auch auf meine Chefin Inga irgendwie zukommen und sagen so, ja, also ihr müsst es ja eigentlich anders machen und habt ihr das und das schon mal versucht? Ja, Rüdiger, haben wir. haben wir, aber ist halt, es geht nicht. Also bei Amorelie oder in unserer Branche generell tickt die Uhr einfach anders, was Marketing angeht. Wir können einfach nicht alles machen, was andere Marken machen.
Ja. Wow, ja, total nachvollziehbar. Ist auf jeden Fall Walking on Eggshells bei euch.
Ja. ja.
Wie sag mal, gibt nochmal so zwei, drei bei Threads so zwei, drei Informationen zur Reichweite im Vergleich zu Instagram und TikTok, um das mal so einzuordnen. Also wie groß seid ihr da? Was ist so eine durchschnittliche Reichweite im Vergleich zu den anderen Plattformen?
Die Reichweite kann ich dir gar nicht konkret sagen. Wir sind auch tatsächlich dadurch, dass wir direkt als Threads online ging oder gelauncht wurde, sind wir direkt im Kanal gelandet und hatten unser Profil. Das Problem war, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man erst später sich ein Profil erstellt hat, konnte man seine ganzen Follower von Instagram mitnehmen. Das war bei uns nicht der Fall.
Ach.
Wir haben uns alles organisch aufgebaut, die über 15.000 Follower, die wir jetzt haben, über ein Jahr, also mehr als ein Jahr jetzt, ne? Also alles wirklich mühsam aufgebaut und landen immer auch bei den ganzen Threads-Community-Leuten irgendwie bei den Lieblingsaccounts, was ganz schön ist. Ich kann dir die Reichweite jetzt gar nicht konkret in der Zahl nennen, aber das Engagement ist halt wahnsinnig hoch, ne? Also da würde ich schon sagen, dass es so mit 70-80% höher ist als bei Instagram. Also wir haben da schon immer durchschnittlich so Likes von 300 bis 400Personen, die den Beitrag dann auch sehen. Und das ist halt teilweise deutlich höher als bei Instagram.
Wahnsinn.
Obwohl ihr da ja wahrscheinlich rein von den Followern her, was ja auch eine Vanity-Metric ist, aber trotzdem eine größere Community habt, ne?
Wie groß
seid ihr da?
Da sind wir so bei 85.000.
Ah, okay.
Wachsen aber auch nicht. Also es ist so ein bisschen, das wächst, dann fällt es wieder, dann wächst es wieder, dann fällt es wieder. Das ist so ein Hin und Her. Und das schreibe ich auf jeden Fall dem ganzen Shadowban und Blacklist-Sache zu.
Ich glaube, wir müssen uns nochmal tiefer bei Threads reinfuchsen.
Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen angefixt.
Oder? Ich hatte das im Urlaub, ich habe dann immer so Kurzschlüsse, wo ich mir dachte so, ich mache mir jetzt einen Threads-Kanal.
Kann ich unterschreiben.
Ihr habt noch gar keinen?
Also privat jetzt. Also
okay.
ich hatte einen,
ja.
Als es losging, habe ich was angeguckt und dachte ich mir so, okay, mal ein bisschen beobachten. Dann war ja kurz der Hype da und dann ist es abgeflaut wieder.
Ja.
Und dann war für mich so der Moment zu sagen, ja, okay, lass ein Auge drauf haben, aber es lohnt sich jetzt nicht erstmal da double down zu gehen. Und deswegen, ich lauere immer so ein bisschen und wir reden auch mit Marken darüber. Aber es ist halt echt oft so ein Thema, wo dann die Frage ist, lohnt sich dieses zusätzliche Investment? Und ich finde den Case von dir ganz spannend, ich finde den Case von Carrera ganz spannend. Und ich glaube, es ist immer markenabhängig, es ist communityabhängig. Aber hey, 15.000 Leute haben oder nicht haben, je nachdem, wie viel Aufwand da drin steckt.
Ganz genau, ja.
So finde ich schon mal interessant.
Und da versuchen wir jetzt wirklich auch für uns nochmal so ein paar Wege zu finden, wie man das jetzt Marketing, also ohne jetzt richtig Marketing zu machen, weil wir wollen das schon noch bewahren, dass es so ein Community-Kanal ist. Aber die feiern das halt auch voll, ne? Wenn wir denen einen Rabattcode geben, die rasten aus. Wenn wir mit denen ein Gewinnspiel machen, die rasten aus. Wenn wir sagen, hey, neues Produkt, wollt ihr irgendwie mitbestimmen, die rasten völlig aus. Also deswegen dieses Potenzial nutzen, was da ist, ist halt super cool. Und das machen wir halt jetzt und versuchen da ein bisschen tiefer reinzugehen für uns.
Ja.
Mega. Okay.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Du darfst noch eine Frage stellen.
Also wo wir beim Thema Plattform sind, wäre nochmal die Frage, habt ihr mit so Nischenplattformen experimentiert? Also
Jodel.
Ja.
Ja, also I don't know, ne? Ich würde mir vorstellen, also wenn halt die Mainstream-Social-Media-Netzwerke eingeschränkt sind,
gute Frage.
Dann wäre mein erster Weg, mal über Substack nachzudenken, beispielsweise Newsletter. Was turnt da noch alles rum? Reddit beispielsweise.
Oh Gott, ich liebe Reddit.
Ja, OnlyFans, ne? Ich will das gar nicht bewerten als Plattform, aber ich glaube, da ist ja Möglichkeiten mit zu spielen. Habt ihr sowas mal ausprobiert? Oder?
Also Reddit ist tatsächlich so ein bisschen auf meiner Pipeline.
Same hier, ja.
Oh, ich bin ein ganz großer Reddit-Fan. Deswegen richtig ausprobiert noch nicht. Jodel haben wir tatsächlich mal was gemacht. Letztes Jahr, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es sogar dieses Jahr war, haben wir tatsächlich mal mit Paid was gemacht. In verschiedenen, da sind ja auch so Communities, ne? Genau, da haben wir mal was gemacht. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber so rein jetzt vom organischen Content her, ist Reddit tatsächlich ganz weit oben. Das ist ja auch eine Spielwiese für uns, was den Inhalt angeht.
Ja, also ihr müsst da eigentlich ASAP.
Ja, auf jeden Fall. Hin. Also deswegen, Reddit ist ganz weit oben. Und sonst haben wir meines Erachtens noch nicht so viel ausprobiert.
Okay. Wir haben guten Rat zu Reddit, falls du da mal mit dir sprechen möchtest. Ja?
Bitte. Sehr gerne. Das wäre sehr, sehr cool.
Sehr, sehr gerne.
Okay, jetzt müssen wir mal zu den zwei Abschlussfragen kommen, auch wenn ich hier gerne noch eine Stunde mit euch sitzen würde. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Collab sein, kann ein Creator sein, eine Creatorin, ein Kanal, eine Kampagne, whatever it might be.
Also, ich bin privat tatsächlich wenig auf Social Media unterwegs. Also ich habe kein Instagram oder TikTok auf meinem Handy, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen ist es so schwer, da jetzt vielleicht irgendwas so Mainstreamiges irgendwie euch mitzugeben. Aber ich liebe seit kurzem den Content von Christina Plett. Die ist Journalistin in der Clubszene.
Ah.
Und die beleuchtet da so viele Themen einfach
Instagram
so gut
auf TikTok,
bei Instagram. Die beleuchtet die Themen so unfassbar gut und ich würde tatsächlich sagen, dass genau das für mich eigentlich so der geilste Scheiß irgendwie ist, wenn jemand es schafft.
Sorry.
Wenn, alles gut.
Punkt Plätt?
Nee, die heißt, glaube ich, Crystalline oder so. Die hat auf jeden Fall einen anderen Namen. Kann ich euch nochmal zeigen?
Ja, muss auf jeden Fall schicken.
Und die vereint tatsächlich so Haltung, Subkultur und Zeitgeist in einem. Mhm. Und wenn das jemand hinbekommt, das ist für mich tatsächlich so der geilste Scheiß. Die macht super coolen Content und eben spricht über Sachen, die man sonst vielleicht so ein bisschen übersieht in der Szene.
Okay.
Cool, sehr
nice. Mega. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Wer soll denn nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen? Wir haben früher mal gesagt, grüner Stuhl. Ich muss es vielleicht mal announcen. Wir nennen ihn ab jetzt den Berliner Stuhl, weil früher war er grün, jetzt ist er grau.
Ah ja.
Früher war mehr Lametta, genau.
Ist trotzdem bequem. holt doch mal wirklich Christina Plett rein. Ich glaube, die kann euch da noch mal so ein paar Sachen, es wird ja ganz viel über die TikTok-Raver, ne? So die Clubszene und TikTok-Raver so ein bisschen hergezogen in der Szene. Und ich finde, die beleuchtet das Thema noch mal ganz, ganz, ganz spannend auf eine andere Art und Weise. Also warum nicht Christina Plett?
Geil, okay. Richtig tolle Idee. Schön.
Cool. Hey, dann sind wir durch. Tausend Dank, dass du da warst. Hat ganz viel Spaß gemacht. Super wichtiges und auch sehr spannendes Thema. Und ja, danke für deine Zeit.
Danke euch.
Danke, danke, danke. Tschüss.
Ciao. Heute stelle ich euch Mr. Peabody vor als kleiner Adbreak. Der Kleine ist noch ein junger Wirbelwind im Köpfchen, voller Energie, Neugier, aber mit ganz viel Potenzial. Ein ganz, ganz hübscher Hund. Pascal, ich würde gerne nochmal deine Einschätzung haben.
Och ja, ja doch, das muss ich auch sagen. Also,
Süßmaus.
Ja, da hüpft sogar mein Herz.
Sieht irgendwie nach einem Podenco-Mischling aus oder so. Ist einfach noch sehr, 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 sehr aufgedreht. Super, super schlau, lernwillig und sehr futtermotiviert. Ist halt einfach, wenn er überdreht, ein bisschen stürmisch und knabbert dann auch mal in die Hände oder die Arme, wenn er überdreht, aber beißt nicht, das ist ganz wichtig. Glaube ich, echt ein ganz, ganz toller Hund für Menschen, die Bock haben, einen quirligen Lebensbegleiter zu haben. Hundeschule ist da auf jeden Fall angesagt, aber ansonsten, glaube ich, echt ein richtig, richtig guter Fang.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich dachte mir, ich probiere mal einen anderen Call to Action aus. Und zwar lasst uns doch diesen Podcast ins digitale Netz verlängern. Also, wenn ihr Ideen, Anregungen, andere Blickwinkel habt zu den Themen, die wir besprochen haben, dann teilt das auf LinkedIn, teilt das auf Instagram, taggt uns, taggt mich und dann steigen wir in die Diskussion ein. Würde mich riesig freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und liebe Grüße aus Berlin.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.